Liebe Brüder und Schwestern, wir hören heute Abend die siebte Auslegung und die letzte zum ersten Johannesbrief. 1. Johannes Kapitel 5 unter der Überschrift Halte Gottes Gebote. Wir lesen 1. Johannes 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Die nächsten Verse lese ich jetzt aus der Schlachterbibel, hat einen bestimmten Grund, den ich nachher noch erkläre. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Im Himmel der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Nun Vers 9 wieder nach der Lutherbibel. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen oder im Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern oder den Götzen. Ja, lieber Herr, wir bitten dich, öffne unser Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Wer nun die letzten Vorträge gehört hat, er hat gemerkt, dass sich hier nun alles noch einmal wiederholt und vertieft und einige Punkte werden noch weitergeführt, aber es wird immer ja von einem anderen Aspekt her nochmal beleuchtet. Aber vieles von dem kommt uns jetzt schon bekannt vor. Das Kapitel 5 ist auch nochmal eine Art Zusammenfassung und eine Art letzte und höchste Steigerung dessen, was in den anderen Kapiteln gesagt wurde. So werde ich nicht alles nochmal bis in die letzte Tiefe ausloten, aber nochmal zusammenfassend einiges sagen, auch für die, die heute zum ersten Mal da sind. Es geht in den ersten Versen um das Überwinden. Überwindung von Sünde, Tod und Teufel. Und Überwindung setzt voraus Glaube, Liebe und Gehorsam. Das lässt sich nicht trennen. Glaube an Jesus Christus, das heißt an Jesus als den Messias und als Gottes Sohn. Die Liebe zu Gott und zum Bruder und zum Nächsten und sogar zum Feind. Und der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Das ist untrennbar, gehört zusammen als eine wunderbare Einheit. So lesen wir in Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Weil so Jesus den Herrn als den Messias Israels und als den Retter der ganzen Welt erkannt hat und angenommen hat, der ist gerettet. Und bei dem zeigt sich, dass er wiedergeboren ist durch Wasser und Geist. Und wer so auf diese Weise wiedergeboren ist, der beweist diese Wiedergeburt durch die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder und auch zur Schwester. Das steht in der zweiten Hälfte von Vers 1. Wer den liebt, der ihn geboren hat, wer also Gott liebt, der liebt auch den, der von ihm geboren ist, also den Bruder und die Schwester. Hier speziell nun die geistlichen Geschwister. Denn der gleiche Geist Gottes wohnt in den Wiedergeborenen. Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Jetzt wird es nochmal von der anderen Seite her erklärt. Ja? Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die Gebote Gottes gipfeln eben gerade in der Liebe und werden darin zusammengefasst. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. So lesen wir im Römerbrief Kapitel 13. Du sollst nicht lügen, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten und so weiter. Ich gebe es jetzt mit eigenen Worten wieder. Das wird zusammengefasst in dem Gebot, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Krönung und die Zusammenfassung, die Erfüllung der Gebote Gottes. Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Im Unterschied zu den Bürden, die die Schriftgelehrten und Pharisäer aus dem Judentum den Menschen aufgelegt haben, solche Bürden, die sie selber nicht halten konnten und auch heute nicht halten können. Wenn sie alle 613 Gebote halten würden, dann könnten sie sich selbst erlösen, aber sie schaffen das nicht. Und wer ehrlich ist, kommt an seine Grenzen und merkt, dass er einen Erlöser braucht, den Heiland braucht, der ihm hilft. Es kann sich keiner selber aus dem Sumpf ziehen. Der Mensch braucht einen Retter, einen Befreier, den Herrn Jesus Christus. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich möchte dazu lesen eine Parallele aus dem Johannesevangelium. Und zunächst einmal im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 15, da heißt es, da spricht Jesus selber, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und dann in Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Man könnte auch sagen, meine Gebote, das gehört auch zum Wort. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und dann noch Vers 34, Entschuldigung, das war Vers 24, ein Druckfehler. Aber dazu ergänzend, Matthäus 11, Vers 30. Ganz bekannte Stelle, es beginnt schon bei Vers 28, Matthäus 11, 28 bis 30. Der Herr Jesus spricht, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das im Unterschied zu dem, was die Pharisäer und Schriftgelehrten und was sämtliche Gesetzesreligionen den Menschen auferlegen. Ein schweres Joch, das sie selber nicht tragen können und dadurch zu Heuchlern werden. Aber der Herr Jesus macht klar, die Erfüllung der Gebote Gottes ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Können Sie bitte gerade nochmal die Stelle? Matthäus 11, 28 bis 30. Bitte schön. Brauchen aber nicht alle Stellen aufschlagen, sonst wird es zu viel. Danke. Aber es ist immer schön, wenn man mitliest, ja, natürlich, und die Sachen nochmal prüft. Nun Vers 4. Jetzt wieder 1. Johannes 5, Vers 4. Da kann man gleich den Finger drin lassen, dass man immer gleich findet, nicht? 1. Johannes 5, Vers 4. Da am besten ein Zeichen reinmachen. Da lesen wir, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer also in Gott ist und Gott in ihm, durch Christus, durch den Heiligen Geist, der kann die Welt besiegen, der kann über das Böse ihr herrschen, ist nicht ein hilfloser Spielball des Versuchers und Anklägers Satan, sondern ihm gehört der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Auf dieses Thema rettender Glaube und Sieg möchte ich am Schluss dieser Auslegung ausführlich eingehen. Deshalb gehe ich jetzt gleich weiter, aber am Schluss werde ich das noch ausführlicher auslegen. Nun gehe ich gleich zu Vers 6 folgende, weil das ist eine recht schwierige Stelle, die auch manchmal missverstanden wird. Klingt sehr geheimnisvoll. Und da gibt es auch verschiedene Lesarten. Deshalb habt ihr gemerkt, ich habe jetzt hier aus der Schlachterbibel gelesen zwischendurch. Ich möchte es nochmal hier im Zusammenhang betrachten. Also 1. Johannes 5 ab Vers 6, da steht ja, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Nun, was bedeutet das? Wasser und Blut. Woran erinnert uns das Wasser? An die Taufe. Und zwar die Taufe Jesu Christi. Der Herr Jesus hätte an sich nicht nötig gehabt, dass er sich bei Johannes dem Täufer taufen lässt. Das war ja eine Taufe zur Buße. Und der Herr Jesus war ohne Sünde. Ist alle Zeit ohne Sünde. Warum hat er sich dann trotzdem taufen lassen? Weil er schon da sich geoffenbart hat als das Gotteslamm, das die Sünden der Welt trägt. Und das sagte auch der Vater in der Stimme, die vom Himmel kam. Dieser ist mein geliebter Sohn, das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt trägt. Hat auch Johannes der Täufer gesagt. Gäbe es frei wieder, ja? Wenn du das Lied nachliest, die Taufe Jesu im Jordan, die Stimme, die ertönt, mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Johannes der Täufer sagte, dieser ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Er selber hätte es nicht taufen lassen müssen, er ist rein und sündlos, aber weil er bereits da den Auftrag des Vaters angenommen hat, als Sünderheiland für uns zu sterben, hat auch er die Taufe auf sich genommen. Übrigens interessant, er war ja schon als junges Kind, Säugling, beschnitten worden. Manche sagen ja, die Säuglingstaufe, das sei praktisch die Wiederholung der Beschneidung im Neuen Bund. Da wäre der Herr Jesus ja doppelt getauft worden, wenn man so lehren würde. Also ihr merkt vielleicht, was klingelt es bei manchem. Wenn die Taufe jetzt die Beschneidung wäre im Neuen Bund, dann hätte der Herr Jesus sich nicht dann noch taufen gelassen oder wäre er nicht beschnitten geworden. Das ist eines zu viel. Also wir merken, man kann nicht die Beschneidung durch die Taufe ersetzen, sondern die Taufe ist ein Bekenntnisakt, dass das alte Wesen in den Tod erst versenkt wird und der neue Mensch im Glauben aufersteht. Und das hat der Herr Jesus vorweggenommen als Vorbild für uns alle und er hat gezeigt, ich nehme die Sünden der Welt auf mich. Er hat den alten Menschen in den Tod gegeben und den neuen Menschen auferstehen lassen, gemäß Römer 6 durch diese Taufe. Warum heißt es dann aber durch Wasser und Blut? Was ist das Blut? Das Blut ist das Opfer unseres Heilandes am Kreuz, wo er auf Golgatha verblutet ist, für deine und meine Schuld, um uns davon zu erlösen. Und dann wird betont, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Warum wird es betont? Deshalb, weil die altkirchliche Irrlehre der Gnosis, von der wir schon mehrfach gehört haben, Gnosis heißt übersinnliche Erkenntnis, gelehrt hat, ja, bei der Wassertaufe Jesu ist etwas geschehen. Da kam der Christusgeist auf den Jesusleib herab. hat ihn erfüllt. Aber er hat ihn vor der Kreuzigung verlassen, weil der Geist nicht sterben kann. Sie konnten mit dem Kreuzestod nichts anfangen, die Gnostiker. Und bis heute können die Okkultisten, Spiritisten, Anthroposophen und so weiter nichts anfangen mit dem Kreuzestod Jesu. Wie es in der Bibel steht. Es wird dann umgedeutet, wird relativiert, wird irgendwie mystisch und mythisch interpretiert. Aber nicht so, dass er personal für unsere ganz persönliche Sünde stellvertretend gestorben ist. Das wird nicht stehen gelassen. Und gerade deshalb wird hier bezeugt, dieser, der gekommen ist durch Wasser und Blut Jesus Christus, nicht im Wasser allein, die Taufe haben sie auch betont, die Gnostiker, nicht im Wasser allein, nein, sondern im Wasser und im Blut. Also auch gerade das Ereignis von Golgatha ist die Erfüllung dessen, was in der Taufe Jesu bereits vorbereitet wurde. In der Taufe hat er sich als der Sünderheiland für uns stellvertretend taufen lassen, aber die Erlösung hat er am Kreuz erwirkt, indem er sein Blut vergossen hat. Die Taufe war praktisch die Vorankündigung dessen, was an Golgatha dann geschehen würde. Ist das verständlich? Ja. Also deshalb heißt es ganz betont, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Taufe und Kreuzigung Jesu. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet, auch um das richtig zu verstehen. Denn der Geist kam in Gestalt einer Taube herab, bei der Taufe Jesu, in Gestalt einer Taube, bei der Taufe. Und dadurch wurde deutlich, jetzt beginnt das Heilandswerk auf Erden. Ja. Der Vater sandte den Geist auf den Sohn, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Auch hier erkennen wir die Dreieinigkeit Gottes bei der Taufe und auch beim ganzen weiteren Weg des Herrn. Und gerade weil die Dreieinigkeit hier anklingt, ist nun Folgendes passiert, und das muss ich einfach, dass ihr es nicht falsch versteht, kurz erklären. Es heißt dann in Vers 7, denn drei sind, die das bezeugen. Und nun fehlt vielleicht in manchen Bibeln das, was ich vorhin gelesen habe, ja, habt ihr vielleicht gestutzt. Da steht dann nämlich in manchen Bibeln etwas mehr als in anderen. Bei Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Im Himmel der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Also Vater, Wort ist der Sohn und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Also das deutet auf die Dreieinigkeit. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Das ist der Heilige Geist. Aber dann Taufe und Kreuzigung. Und die drei stimmen überein. Nun ist es so, dass diese Lesart in Vers 7b sich tatsächlich erst in sehr späten Handschriften findet. Das ist jetzt keine Bibelkritik, wenn ich das sage. Das hat einfach mit der Handschriftenerforschung zu tun. Dazu lese ich einmal eine Erklärung, die sich hier in der John MacArthur Studienbibel in einer Fußnote findet, über dieses sogenannte Komma Johanneum, so nennt man auch diese Stelle. Da steht Folgendes, warum das in vielen Bibelübersetzungen ausgelassen wird. Also es geht um die Worte, die vielleicht in eurer Bibel gar nicht stehen. Im Himmel der Vater, das Wort und der Heilige Geist, drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Dazu schreibt John MacArthur in der Fußnote zu Kapitel 5, Vers 7 und 8. Zitat, diese Worte beziehen sich direkt auf die Dreieinheit und liefern eine genaue Aussage. Die Gesamtheit aller erhaltenen Bibelhandschriften sprechen eher dafür, dass sie nicht im Originalbrief enthalten waren. Sie tauchen in keinem griechischen Manuskript vor dem 10. Jahrhundert nach Christus auf. Also wirklich sehr, sehr spät. Ja? Im ersten Jahrtausend kommt es gar nicht vor in den Bibelausgaben. Und ich weiter zitiere ich, nur 8 sehr späte griechische Manuskripte enthalten diese Worte, wobei es sich bei ihnen um eine Übersetzung einer späten Rezension der lateinischen Vulgata zu handeln scheint. Außerdem beinhalten 4 der 8 Manuskripte die Passage als mögliche andere Lesart, die den Manuskripten als späterer Zusatz in einer Randbemerkung beigefügt wurde. Kein griechischer oder lateinischer Kirchenvater zitiert sie, selbst jene nicht, die in Kontroversen über die Dreieinheit verwickelt waren. Außer im Lateinischen, nicht das alte Latein in seiner frühen Form oder die Vulgata, sind sie in keiner alten Version zu finden. Auch innere biblische Beweise sprechen gegen ihre Einfügung, da sie die Gedankengänge des Verfassers unterbrechen. Also deshalb geht davon aus, dass das erst ja, im 11. Jahrhundert eingefügt wurde oder kurz vorher und nicht zum ursprünglichen Bibeltext gehört. Und deshalb sollten wir auch diese Verse getrost weglassen. Es ändert nichts am Text, im Gegenteil. Der Gedankenzusammenhang ist logischer, wenn dieser Einschub eben nicht dasteht. Es hat jetzt aber mit Bibelkritik zu tun. Bibelkritik wäre es eher, wenn man das dann einfügt, obwohl es nicht im originalen Text stand. Ja, müssen wir einfach ganz nüchtern sehen an dieser Stelle. Das musste ich einfach erklären, weil es da auch manche Irritationen gibt. Nun aber weiter in der Auslegung dessen, was da steht bei Johannes. Der Geist und das Wasser und das Blut stimmen überein. Sie zeugen davon, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der zu unserer Erlösung gekommen ist. Und deshalb heißt es dann in Vers 9, wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Gott hat seinen Sohn vielfach bezeugt. Durch die Vollmacht, die er ihm gegeben hat in den Worten, durch die Vollmacht, die er ihm gegeben hat, durch die Taten. Der Jesus sagt einmal, wenn ihr mir aufgrund meiner Worte nicht glaubt, dann glaubt doch aufgrund der Taten, der vielen Wunder, die er getan hat, Heilungen, sogar Totenauferweckungen, Naturwunder. Er hat Naturgesetze durchbrochen, wie wir sie kennen, er ist auf dem Wasser gewandelt, er hat den Sturm gestillt und vieles, vieles andere. Vor allem hat er den Tod überwunden, indem er auferstanden ist von den Toten. Gott hat in vielfacher Weise Zeugnis gegeben von seinem Sohn. Und gerade aufgrund der Auferstehung haben wir in Jesus das Leben. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und jeder, der an ihn glaubt, wird auch Auferstehung zum Leben. Glaubst du an ihn, dann wirst du ewig mit ihm leben und im Himmel sein. Wenn nicht, dann wartet ein schweres Los auf dich in der Verdammnis. Und deshalb wünsche ich jedem, dass er rechtzeitig diese Entscheidung trifft. Ich bin so dankbar, dass unser Onkel, der heute beerdigt wurde, noch auf dem Krankenlager seine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen hat. Diese Schächergnade, die ihn noch gerettet hat. Ja. Deshalb war es heute auch eine Siegesfeier und keine Trauerfeier im wirklichen Sinne. Nun Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Ja, man muss sich wundern bei den vielen vollmächtigen Worten und Taten, die geschehen sind, als der Herr Jesus auf Erden wandelte, dass viele so blind waren. Sie haben sogar noch die Auferweckung des Lazarus erlebt. Und anstatt zu erkennen, ja, das ist der Messias, das ist der Retter, haben sie den Todesbeschluss gefasst. Der muss weg, der macht uns Konkurrenz. Sie haben nur an ihre Macht, an ihren eigenen Einfluss gedacht und haben nicht erkannt, dass hier Gott wirklich auf Erden erschienen ist. Sind auch wir so blind, wenn wir lesen von den großen Zeichen und Wundern und den gewaltigen Worten, die der Herr vollbracht und gepredigt hat? Es muss einen einfach bewegen, wenn wir die Evangelien lesen, was alles durch Jesus geschehen ist und auch heute noch geschieht, auch in unserem Leben. Wer an ihn glaubt, der hat auch mit ihm schon vielfache Erfahrungen machen dürfen. Vers 11, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ewiges Leben ist nicht einfach immer fortdauerndes Leben, das ist es auch, sondern es ist ein qualitativ anderes Leben. Nicht ein Leben in der Vergänglichkeit, in der Sinnlosigkeit, wie es die Weltmenschen tun, indem sie da so vor sich hin vegetieren und oberflächliche Vergnügungen suchen, sondern es ist erfülltes Leben, das einen Sinn hat, das ein Ziel hat, dem eine Hoffnung bestimmt ist, bei Gott zu sein. Und das jetzt schon diese Freude ausstrahlen darf, ich diene Jesus. Jesus wirkt durch mich und ich darf einmal ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Und dann dieser ganz zentrale Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach und klar ist das. Und das können wir allen Sektieren entgegenhalten, die sagen, für uns ist Jesus nur ein Geschöpf. Für uns ist Jesus nur ein Engel. Für uns ist Jesus nur ein Prophet. Für uns ist Jesus nur ein Friedensprediger. Allen diesen müssen wir sagen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ja, wer Jesus reduziert, verfälscht, sein Wesen als Sohn des lebendigen Gottes verkürzt, der hat das Leben nicht, der bleibt im Tod, der wird ewig in der Hölle sein. Das ist die große Tragik vieler, die sich Christen nennen und in irgendwelchen Sekten oder liberalen Theologien oder Religionen gefangen sind und denken, irgendein selbstgebastelter Jesus, aber es ist nicht Jesus als der Gottessohn, der Sohn Gottes. Das Raffinierte ist dabei allerdings, dass viele dann trotzdem noch vom Sohn Gottes reden, aber sie meinen nicht, dass Jesus Gott sei, sondern er sei nur ein Engel und alle Engel seien Söhne Gottes. So machen es zum Beispiel Zeugen Jehovas, indem sie Leute in das Licht führen. Die reden auch vom Sohn Gottes, aber es ist nur ein Sohn Gottes und nicht der Sohn Gottes für sie. Müsst ihr mal genau nachhaken. Und so auch bei anderen Sekten, die heute um sich greifen, selbst im evangelikalen Bereich. Ganz klar dem entgegenhalten, allein Jesus als der lebendige Sohn Gottes ist der Fürst des Lebens. Und nun schließt der erste Johannesbrief mit 5 Gewissheiten, die wir haben dürfen. 5 großartige Gewissheiten, die die Heilsgewissheit ausmachen. Es heißt immer wieder, ihr wisst oder ihr habt die Zuversicht jetzt am Schluss. Da lesen wir in Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, steht hier nicht, damit ihr glaubt, damit ihr wisst, ja, fällt uns das auf. Der Glaube ist ganz klar, ist die Grundlage unserer Rettung, aber wir dürfen auch Gewissheit haben im Glauben. Glauben und erkennen, glauben und wissen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Seht ihr, aus dem Glauben fließt ein Wissen und eine Gewissheit und eine Freude, eine Geborgenheit. Ja, wir haben ewiges Leben. Die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist die erste Gewissheit am Ende dieses Briefes. Es gab schon weitere, aber hier nochmal eine großartige Steigerung, Zusammenfassung. Vers 14 ist die nächste Gewissheit. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Das ist die Gewissheit des erhörlichen Gebets. Aber die Voraussetzung ist, dass wir bitten nach seinem Willen und niemals gegen Gottes Willen, gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebote. Wir können nichts beten, was dem anderen schadet. Ja, es wäre völlig gegen Gottes Liebesgebot. Wir sollen so bitten, dass es förderlich ist, hilfreich ist für den anderen und auch für uns im guten Sinne, nicht egoistisch jetzt gedacht, aber so, dass es zum Heil, zum Segen, zum Frieden, aber auch zur Geisterunterscheidung dient. Alles das gehört zusammen. Liebe und Wahrheit sind untrennbar. Wenn es zum Beispiel lange nicht geregnet hat, in einem trockenen Land, zum Beispiel in Israel waren wir, hat es lange nicht geregnet, dann können wir nicht beten, Herr, schenk, dass jetzt noch wochenlang hier die Sonne scheint, dass kein Tropfen Regen kommt, damit wir ja einen schönen Urlaub haben. Sondern da müssen wir beten, Herr, schenk, dass es auch regnet, damit das Land nicht verdurstet, dass die Tiere Wasser haben. Das ist ein einfaches, banales Beispiel. Ja, wir können nicht beten zum Schaden dessen, was notwendig ist, der Menschen, die das Wasser brauchen, und zum Schaden, dass das, was notwendig ist, nicht geschehen soll. Gerade Israel, da sollten wir immer wieder für Regen beten, auch für andere trockene Länder. Und auch die Bauern brauchen dringend Wasser dort. Bei uns, haben die Israelis dort gesagt, wenn ihr euch 10% eures Wassers abgeben würdet, dann wäre unser Land gerettet, ja. 10% nur des deutschen Wassers hier, was wir zu viel haben. Aber Gott macht alles richtig. Er schickt auch dort immer wieder Regen. Sie sind bis jetzt noch nicht verdurstet. Aber so sollen wir auch gemäß seinem Willen beten. Und wenn zum Beispiel ein Kind faul war in der Schule und bittet, Herr, hilf mir, dass ich gute Note schreibe, wird Gott das Gebet erhören? Nein, er möchte auch, dass wir gemäß dem Gebot handeln, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Ja. Nur ein kleines Beispiel. Noch. Man könnte jetzt viele andere tausende Beispiele bringen, aber das ist ganz klar. Es muss gemäß Gottes Willen sein. So ist auch für uns. Wenn ich jetzt hier hinstehe und habe mich überhaupt nicht vorbereitet, wird dann Gott hier zu euch reden? Nein, ohne Fleiß kein Preis. Ja. Wir müssen auch hier und dürfen hier fleißig sein und im Wort graben und unter Gebet auf den Knien auch diese Auslegungen vorbereiten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so heißt es dann in Vers 15, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das gehört auch zum erhörlichen Gebet. Die Gewissheit, er wird uns auch da schenken, was wir erbeten haben, wenn es mit seinem Willen übereinstimmt. Dann kommen noch drei Gewissheiten, aber dazwischen kommt ein Einschub. Und den möchte ich jetzt nicht überspringen, weil das ist eine der schwierigsten Stellen in der Bibel, wo es auch sehr viele Deutungen gibt, auch in der Kirchengeschichte. Ihr habt euch sicherlich auch schon beschäftigt und diese Frage kommt sehr oft auch auf einen zu. Was ist das, die Sünde zum Tode und die Sünde, die nicht vergeben werden kann? Habt ihr euch das auch schon bewegt, diese Frage? Nun, ich habe mich jetzt natürlich auch nochmal intensiver damit beschäftigt und möchte euch auch eine in aller Schwachheit Lösungsmöglichkeit zu dieser Stelle nennen. Zunächst lesen wir es nochmal. In Vers 16 lesen wir: Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Die katholische Kirche hat daraus die Lehre entwickelt, dass es Todsünden und lässliche Sünden gebe. Zu den Todsünden gehören zum Beispiel der Abfall vom katholischen Glauben, Mord, Ehebruch und solche Dinge. Und die lässlichen Sünden ist zum Beispiel Neid und Geiz und solche Dinge. Ja, da hat man also einen Unterschied gemacht, aber die Bibel sagt im Jakobusbrief, dass jede Sünde Gottes Strafe auf sich zieht. Und wenn man nicht alle Gebote hält, dass man dann trotzdem dem Gericht verfallen ist. Steht auch an anderen Stellen. Deshalb steht auch hier, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Jede Gesetzlosigkeit, jede Übertretung des Gebotes Gottes und der Gebote Gottes. Nun aber, was ist dann jetzt diese Sünde zum Tode wirklich? Also nicht im katholischen Sinne, steht hier nicht diese Unterscheidung. Sonst wäre hier gestanden in der Bibel selber, das sind Todsünden und jene sind lästliche Sünden, steht aber nicht da. Es steht hier nur, es gibt eine Sünde zum Tode und es gibt auch Sünde, die nicht zum Tode ist. Zunächst fällt auf, wenn wir die Bibel jetzt lesen, dass es heißt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten. Nachher heißt einfach nur, es gibt aber eine Sünde zum Tode. Beim ersten steht hier sein Bruder, beim nächsten steht es allgemein. Das ist schon ein Hinweis, dass es einen Unterschied gibt, ob ein Bruder eine Sünde begeht oder ob jemand so sündigt, dass er dann gar kein Bruder mehr ist, sondern völlig abgefallen ist vom Glauben. Schon ein erster Hinweis. Einmal heißt er Bruder und beim zweiten Mal, bei der Sünde zum Tode, steht nicht mehr Bruder. Und das stimmt auch überein mit den Stellen, die ich euch jetzt zitieren möchte. Zunächst einmal, also drei Stellen habe ich dazu. Zunächst einmal Markus Evangelium Kapitel 3, Vers 28 bis 30. Es ist das bekannte Ereignis, wo der Herr Jesus heilt und sie werfen ihm vor, er würde das durch dämonische Macht tun. Also Markus 3, 28 bis 30. Da heißt zunächst mal in Vers 22, die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und dann heißt Vers 23, und er rief sie zusammen und redete zu ihnen in Gleichnissen und sagte, wie kann Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst entzweit, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann ins Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben. Wenn er nicht vorher den Starken bindet, erst dann wird er sein Haus berauben. Und jetzt kommt diese Stelle. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben, auch die Lästerungen, womit sie Gott lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist des ewigen Gerichts schuldig. Denn, sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Nun, ich verstehe das so, dass sie dem Herr Jesus vorgeworfen haben, er würde, der Geist, der in ihm wohnt, sei ein dämonischer Geist. Und sie haben sich damit völlig von ihm losgesagt, sich völlig gegen ihn gestellt, haben ihn nicht anerkannt. Und das war diese Lästerung, wo es dann heißt, dass es da keine Vergebung in Ewigkeit gibt. Wenn jemand also den Sohn Gottes, der gut ist, der vom Vater im Himmel geleitet ist durch den Heiligen Geist, der Dämonie beschuldigt, dann ist das eine so schlimme Sünde, dass es keine Vergebung gibt. Nun wird es weiter unterstrichen durch Hebräerbrief Kapitel 6 und Kapitel 10. Und da geht es um den Abfall. Das sind dann solche, die schon mal dabei waren und dann den Herrn Jesus erneut kreuzigen, indem sie ihn genauso ablehnen, wie es damals die Pharisäer und Schriftgelehrten getan hatten. Und zwar steht es in Hebräer 6, die erste Stelle, ab Vers 4. Da heißt es, Hebräer 6, ab Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, nachdem sie alles mit Jesus erlebt hatten, indem sie wirklich bei ihm waren. Ich denke, es waren schon echte Gläubige. Es wird manchmal relativiert, aber Heiligen Geistes teilhaftig. Es ist etwa kein Wiedergeborener gewesen. Die also des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und so weiter und dann doch abgefallen sind. Es ist unmöglich, diese erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Jesus noch einmal kreuzigen. Für solche soll man nicht bitten, die sind wirklich ganz und gar abgefallen. Und dann noch Hebräer 10, Verse 26 folgende. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von 2 oder 3 Zeugen sterben. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade geschmäht hat. Da haben wir auch die Lästerung des Heiligen Geistes. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr, und auch der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das gilt also für solche Menschen, die sich wirklich völlig gegen den Glauben verschließen, wie die Pharisäer, und die, wenn sie einmal dabei waren, so dermaßen vom Glauben abfallen, dass sie Jesus erneut kreuzigen. Für solche soll man dann nicht mehr bitten. So verstehe ich diese Stelle. Wobei es manchmal schwierig ist zu erkennen für uns als Menschen. Ja? Wer ist jetzt definitiv von Gott abgefallen, will nichts mehr mit zu tun haben? Die Sünde zum Tode. Wir können nicht ins Herz schauen und deshalb ist für uns trotzdem noch der Aufruf zu beten für solche Menschen, bis sie uns sagen, nein, ich will definitiv ein für alle Mal nichts mehr damit zu tun haben. Und dann sollen wir auch nicht weiter beten. So verstehe ich diese Stelle, dass man für diese Sünde zum Tode dann nicht weiter beten soll. Man soll das Heilige nicht vor die Säue werfen. Sonst werden sie einen zertrampeln, so wie sie Jesus damals ans Kreuz geschlagen haben. Dann wird Jesus erneut gekreuzigt und auch wir werden dann ja auch sozusagen gekreuzigt von solchen Menschen. Wenn es jemand anders sieht, wir können nachher gerne noch drüber reden, aber das ist, denke ich, durch die Parallelstellen, die ich jetzt genannt habe, die naheliegendste Deutung. Also nochmal, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, und da fallen praktisch sämtliche Sünden darunter, dann dürfen wir für ihn bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll, wenn jemand sich selber vom Himmelreich definitiv ausgeschlossen hat. Da soll man dann nicht mehr bitten, da soll man dann sagen, ja, dann soll Gott machen damit, was er möchte, aber wir können da nicht mehr beten für solche Menschen. Ist dann verlorene Mühe. Nachher, weil es wird aufgezeichnet.
Ja,
nachher, es wird aufgezeichnet.
Es ist auch eine Frage vom Dialog und vom direkten Austausch.
Okay, gut. Natürlich, ich sage ja, wir können nicht ins Herz schauen. Nicht? Und so sollten wir zunächst beten, bis jemand uns dann ganz klar sagt, ich habe Jesus erneut gekreuzigt nach der Stelle.
Das Gebot ist die Liebe.
Ja, ist richtig.
Von der Liebe geht es aus und dann wächst auch die Vertrauenskultur im Glauben.
Genau. Ich sage ja, von unserer Seite aus gilt zunächst die Liebe, bis jemand dann sagt, er möchte keine Fürbitte mehr, denn er möchte nicht mehr den Weg gehen. Dann können wir auch niemanden zwingen dazu, verstehen Sie? Ja. Gut, aber Fragen vielleicht nachher, wie gesagt, es wird auch aufgezeichnet. Nun, die nächste Gewissheit ist die dritte Gewissheit. Da heißt es, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das dürfen wir nun wiederum nicht in dem Sinne verstehen, dass dieser Mensch völlig perfekt sei, dass es gar keine Sünde mehr gebe, sondern es ist so, soweit er in Christus bleibt, sündigt er nicht. Wir haben das ausführlich betrachtet in Kapitel 2 und 3. Das gilt für dieses, dass wir in Christus bleiben. Sobald wir aber wieder heraus uns bewegen und das Fleisch die Oberhand gewinnt, fällt auch ein Christ, kann auch ein Christ wieder in Sünde fallen. Wir sind nicht so perfekt in Christus leider, in unserem Fleischeswesen, dass wir nie sündigen würden. Das würde auch in Kapitel 1 der Stelle widersprechen, wo es heißt, wer sagt, er sündigt nicht, der macht Gott zum Lügner. Wer sagt, er hätte keine Sünde. Also in dem Zusammenhang ist das zu verstehen. Aber wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht in dem Sinne, dass er in Christus bleibt. Und deshalb heißt es weiter, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist eine Gewissheit, die Gewissheit des Sieges über Sünde und Teufel, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen, dass der Herr uns auch bewahren wird und auch wieder zurechtbringen wird, wenn wir doch gefallen sind. Jetzt nicht zu verstehen im Sinne einer Unverlierbarkeit des Heils, denn die Bibel spricht auch oft von der Möglichkeit des Abfallens, aber so, dass wir doch eine Gewissheit haben dürfen, dass der Herr uns in seiner Hand hält. Wir dürfen uns allerdings nicht selber aus seiner Hand bewegen. Die Möglichkeit ist, es wird uns niemand aus seiner Hand reißen, wenn wir selber es nicht tun. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir selber leider es tun können. Das wird dann oft übersehen von den Anhängern der Lehre des Unverlierbarkeit des Heils. Nun, die vierte Gewissheit ist die Gewissheit der Zugehörigkeit zu Gott. Wir wissen, dass wir von Gott sind. In Vers 19 lesen wir es. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Da wird nochmal der Unterschied zwischen Welt und der Gemeinde Jesu offenbar. Und deshalb müssen wir uns auch von dem, was in der Welt böse ist, absondern. Wir können nicht mitschwimmen, haben nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ja, kurz zusammengefasst, das haben wir auch im 1. Johannesbrief gelesen. Die ganze Welt liegt im Argen. Und schließlich die fünfte Gewissheit, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Das ist die Erkenntnis Jesu als des wahrhaftigen Sohnes Gottes. Und weiter heißt es, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der wahrhaftige Gott. Hier steht ganz klar, dass Jesus Gott ist. Ja, eine wichtige Stelle, auch gegen die Leugner der Dreieinigkeit Gottes. Jesus ist Gott, nicht nur ein Mensch. Er ist auch als Mensch durch Maria auf dieser Erde geboren, aber zugleich Gott von Ewigkeit. Und dadurch gibt er uns das Leben. Und nun schließt dieser Brief ganz abrupt und schroff nochmal mit einer Warnung. Und da steht im Griechischen das Wort für Wächter auch. Kinder, habt einen Wächter gegen die Idole, steht hier wörtlich. Oder übersetzt hier, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern oder Götzen. Seid besonders wachsam, wo es um Götzen, um Abgötter geht. Ich habe auch schon ausgeführt, möchte mal kurz wiederholen, was alles zum Götzen werden kann in unserem Leben. Der größte Götze ist das eigene Ich, dass wir unser Ego vergötzen und sagen, ich bin wer, ich bin großartig, ich bin fehlerlos, ich reißt die Welt aus den Angeln. Ja? So fühlt sich ja oft der starke Mensch wenn ihr noch keine Krisen erlebt habt. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Götzen, geschnitzte Figuren oder etwas, was wir besitzen, Hobbys und so weiter und so fort. Wir sollen uns vor jeder Art von Götzendienst hüten und allein Gott, dem Herrn, die Ehre geben. Nun habe ich euch versprochen, dass ich noch auf den Vers 4 und 5 am Schluss ausführlicher eingehen möchte. Als Abschluss auch zu diesem Brief. Wir lesen nochmal diese Verse. Da steht ja, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es geht hier um den rettenden Glauben und um den Sieg. Nun, viele sagen ja, sie sind gläubig, aber sie haben keinen rettenden Glauben. Das ist das Problem. Was ist der Unterschied zwischen bloßem Gläubigsein und dem rettenden Glauben? Das bloße Gläubigsein besteht darin, dass man sagt, ich habe mal irgendwo die Hand gehoben, jetzt bin ich auch Christ. Und wie ich lebe, ist egal. Hauptsache mal bei einer Evangelisation dabei gewesen, schönes Gefühl gehabt und ja zu Jesus gesagt. Und ansonsten, ja, bin ich halt jetzt auch gläubig. Aber man muss ja nicht alles so genau nehmen, was Gott so in seinem Wort sagt, sein Geboten, das tangiert mich ja nicht. Kann genauso leben wie vorher. Ich gehe auch in die Disco, auf den Tanzboden. Ich mache alles mit Zauberei, ein bisschen krass jetzt zugespitzt, ja, was ich da sage, und so weiter und so fort. Es nennt sich in unserem Abendland fast alle gläubig, die mal irgendwie als Kind getauft wurden, das sind ja alle Christen, ja, ihr kennt dieses Problem. Aber was ist der Unterschied zwischen einem bloßen Gläubigsein oder sich so nennen und dem rettenden Glauben? Nun, der rettende Glaube stützt sich allein auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Wirklich Gläubige hat eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Er hat Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen. Und weil Jesus auch sein Herr ist, möchte er ihm auch Freude machen, ihm dienen und ihm gehorsam sein. Halte seine Gebote, so auch das Thema heute Abend. Halte Gottes Gebote. Nicht im Sinne einer falsch verstandenen Gesetzlichkeit. Wir können uns durch das Halten der Gebote niemals das Heil verdienen. Das versucht ja noch im Judentum die orthodoxe Richtung ganz besonders. Und sie scheitern damit, weil sie sich selber überfordern und die anderen auch überfordern. Jesus hat die Gebote vollkommen gehalten und erfüllt. Aber weil wir gerettet sind und dankbar sind und dem Herrn nachfolgen, halten wir aus Liebe und Dankbarkeit seine Gebote in seiner Kraft. Nicht vollkommen, aber doch so, dass wir aus seiner Gnade leben, durch die Kraft seines Geistes auch die Gebote halten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht lügen, nicht begehren. Ich lege ja gerade auch vormittags die 10 Gebote aus. Gott allein ehren, die Eltern ehren und ihnen auch beistehen und sie respektieren. Sicherlich sind wir auch da nicht vollkommen, aber das ist der Maßstab unserer Liebe zum Herrn und zum Nächsten, ob wir gemäß diesen Geboten wandeln. Das heißt, zusammengefasst gesagt, echter rettender Glaube bringt gute Werke vor als Früchte der geschenkten Erlösung. Wenn diese Frucht des Geistes fehlt, ist die Frage, ob der Mensch wirklich wiedergeboren ist. Wenn man überhaupt ihn nicht unterscheiden kann von dem, wie die Welt lebt, ja, dann ist die Frage, ist dieser Mensch wirklich gerettet oder macht er sich und anderen etwas vor? Ein Glaube, der nur Theorie, historisches Wissen, Tradition oder ein Lippenbekenntnis ist, ist kein rettender Glaube. Nun, um zum rettenden Glauben einzuladen, muss ein Evangelist auch auf die Hässlichkeit und Zerstörungskraft der Sünde hinweisen. Wird heute oft auch gar nicht mehr betont. Die Sünde ist so schlimm, dass der Sünder nichts anderes verdient als die ewige Höllenstrafe. Wo das verschwiegen wird, kann es auch zu keiner echten Buße und Bekehrung kommen. Wenn wir die Sünde, die Hölle verschweigen, wird der Mensch auch gar nicht erkennen, wie verloren er ist. Deshalb ist das die Grundlage des rettenden Glaubens. Erst einmal die Sünde und die Verdammnis. ganz klar vor Augen zu malen, dass der Mensch wirklich zu einer richtigen Umkehr kommt aus seinem Leben. Wo finden wir heute noch solche Evangelisationen? Der Autor Arthur Pink schreibt in seinem Buch Was ist rettender Glaube? Ich zitiere: Gott teilt seine Gnade nicht auf Kosten seiner Heiligkeit aus, denn Gnade bedeutet niemals einen Kompromiss mit Sünde. Zitat Ende. Nun, auch ein Zitat von Spurgeon zu dieser Problematik. Spurgeon sagt: Zu Christus kommen umfasst Buße, Selbstverleugnung und Glauben an den Herrn Jesus. Somit beinhaltet es alles, was notwendigerweise einhergeht, mit diesen bedeutenden Herzensschritten. Doppelpunkt. Glauben an die Wahrheit, ernstliche Gebete zu Gott und die Unterwerfung der Seele unter die Vorschriften seines Evangeliums. Zu Christus kommen bedeutet, sich von der Sünde abzuwenden und auf ihn zu vertrauen. Zu Christus zu kommen ist ein Verlassen jeder falschen Zuversicht. Jeder falschen Zuversicht. Eine Trennung von aller Liebe zur Sünde und ein Aufblicken zu Jesus als die einzige Säule unserer Zuversicht und Hoffnung. Zitat Ende Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Vor der Hölle gerettet werden möchte jeder, soweit er die Hölle überhaupt noch ernst nimmt. Ja? Aber von der Sünde abkehren möchten sich nur wenige, weil man oft solche Lieblingssünden hat und ja, so ein halbherziges Christsein dann bestenfalls. Aber es geht darum, dass ich mein Leben ganz der Herrschaft Christi unterstelle, sodass ich sage: Herr, ich bin dein Kind. Mach mit mir, was du willst. Ich will dir dienen. Zeige mir im Gebet und durch dein Wort, was dein Wille ist für mein Leben. Und daraus wird wirkliches Glück, wirkliche Freude strömen. Nur wenn ich diese Haltung habe und nicht mein eigenes Ich verkrampft festhalten möchte. So schreibt auch Arthur Pink: Rettender Glaube besteht in meiner völligen Auslieferung meines ganzen Seins und Lebens an die rechtmäßigen Ansprüche Gottes auf mich. Rettender Glaube ist das vorbehaltlose Annehmen Christi als meinen absoluten Herrn. Dabei beugt man sich seinem Willen und nimmt bereitwillig sein Joch auf sich. Zitat Ende. Und sein Joch ist ja leicht, seine Last ist sanft. Oder sein Joch ist sanft, die Last ist leicht. Ja, so sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, wir haben es vorher gehört. Soweit dazu. Und nun aber der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dazu habe ich mal ein Traktat gefunden, das möchte ich euch abschließend vorlesen. Wahrer Sieg ist das überschrieben. Was ist der wahre Sieg? Der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da möge sich jeder auch ganz konkret prüfen. Mir gibt es auch viel zu denken, diese Punkte, die wir da jetzt hören werden zum Abschluss. Jesus Christus triumphieren lassen über das eigene Ich, das ist Sieg. Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst und man dich mit Fleiß in die Ecke stellt und du kannst dich darunter beugen und dich freuen, das ist Sieg. Wenn du Beleidigungen und Demütigungen mit Liebe begegnen kannst, das ist Sieg. Wenn du für jegliche Nahrung, ob es viel oder wenig ist, dankbar sein kannst, das ist Sieg. Wenn du mit jeder Kleidung, jedem Klima, jeder Gesellschaft und jeder Lebensstellung oder Situation, in die dich der Herr Jesus Christus führt, zufrieden sein kannst, das ist Sieg. Wenn du jede Laune oder Missstimmung bei anderen und jede Verspätung und Untreue von anderen ertragen kannst, ohne dich zu ärgern, das ist Sieg. Wenn du jede berechtigte und unberechtigte Zurechtweisung, Beschwerde oder Tadel ertragen und annehmen kannst, ohne dich zu rechtfertigen, das ist Sieg. Wenn du jedem Angriff, jeder Verfolgung, jeder Verleumdung, jedem falschen Urteil über dich in der Liebe Jesu Christi begegnen kannst, das ist Sieg. Wenn es dir nie daran liegt, weder dich selbst noch deine Werke hervorzuheben, Das ist Sieg. Wenn du nie nach Ehre von Menschen trachtest und wenn du ungenannt und unbekannt bleiben kannst, das ist Sieg. Wenn du allem Eigenen sterben kannst, deinem Willen, deinem Recht, deiner Ehre, deinen Gefühlen, deinen Wünschen und Vorstellungen, damit Jesus Christus sein Leben durch dich leben kann, das ist der Sieg, der dir Frieden schenken wird. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, schenke uns, schenke mir diesen Sieg. Herr, es ist schwer, dem eigenen abzusterben und dir alles zu überlassen, aber nur darin liegt Freude, Frieden und Glückseligkeit. Und so hilf mir, hilf uns, dir immer ähnlicher zu werden. Danke, dass wir auch so viel lernen durften aus dem ersten Johannesbrief, was uns hilft, in dein Himmelreich zu gelangen. Herr, schenk, dass keiner von uns, die wir heute hier sind, dieses Ziel verfehlt und dass wir uns alle einmal bei dir wiedersehen dürfen. Amen.